ich sitze hier heute mit Lisa. Lisa ist 29 Jahre alt und wir schauen heute einfach mal gemeinsam auf ihre Pubertät zurück. Sie ist jetzt schon aus der Pubertät raus. Wir schauen mal, was waren so die Anfänge der Pubertät, wie hat sie es gemerkt und ja, was hat sich eigentlich so als erstes geäußert und wie ging sie vielleicht auch wieder weg? Ja, hallo Lisa, schön, dass du da bist.
Hallo.
Kannst du als erstes, wir fangen mal ganz einfach an mit der Schulzeit. Kannst du vielleicht deine Schulzeit mal beschreiben? Vielleicht fallen dir drei Stichworte ein, die du mit der Schulzeit verbindest.
Also meine Schulzeit war eigentlich eine ziemlich gute Zeit, finde ich. Wenn ich daran zurückdenke, dann freue ich mich irgendwie. Also Schule war viel Freunde und Unsinn machen und wenig Druck. Also ich fand, meine Schulzeit war sehr entspannt.
Ja.
Und wenn ich jetzt dagegen an die Uni denke, dann hat sich das schon anders angefühlt. Aber in der Schule war alles noch irgendwie einfach und viel mit Freunden in der Pause rumhängen und auch mal so ein paar blödsinnige Sachen, mal im Pausenhof sich verstecken und eine Zigarette rauchen.
Ja.
Solche Geschichten. Aber es war ein guter Zusammenhalt. Ich war auf einer Mädchenschule, also Mädchengymnasium. Und wir hatten eine gute Klasse und eine gute Clique und irgendwie gab es wenig Streit. Also
Okay.
wir hatten eine echt entspannte Atmosphäre und keine so, wie es heute, finde ich, viel in den Medien zu hören ist mit Mobbing und sowas, habe ich gar nicht erlebt in meiner Schulzeit. Also ich habe es genossen.
Okay,
Ja.
das klingt richtig schön. Hast du drei Worte, die das so beschreiben
Unfug,
können?
viel Lachen und Hausaufgaben in der 5-Minuten-Pause.
Okay, ja, perfekt. Warst du gut in der Schule?
Ja, ich war witzigerweise so ein kleiner Streberkopf. Also in der Grundschule, ich weiß nicht, das war, glaube ich, nicht extra und nicht bewusst, weil ich war eigentlich ein Kind, was, also ich habe immer super gerne gespielt und eigentlich viel Freizeit gehabt. Und trotzdem hat mir die Schule Spaß gemacht und ich hatte eine super, super, super Lehrerin. Und da habe ich immer gute Noten gehabt. Das weiß ich noch bis heute, dass irgendwie hat das gefluppt. Obwohl meine Eltern nie, also wirklich, das kann ich wirklich behaupten, mich irgendwie groß A zu irgendwas zwingen mussten, jetzt mach mal deine Hausaufgaben oder jetzt mach mal irgendwas, sondern es hat eigentlich immer gut funktioniert. Und von daher war ich schon eine gute Schülerin und im Gymnasium habe ich dann schon gemerkt, es wurde schwerer. Also ich weiß
Ja.
noch genau, dass ich in der Grundschule immer bis in die Puppen wach war. Also meine Eltern haben mich nie um 9 ins Bett gesteckt, weil ich so stur war, dass ich mit meinen Eltern abends noch auf dem Sofa liegen wollte. Und mit dem zweiten Tag in der 5. Klasse war ich freiwillig um 9 Uhr im Bett, jeden Abend,
Weil es so anstrengend war.
weil ich es richtig anstrengend fand. Aber trotzdem ist das noch geblieben, eigentlich, dass ich gut mitgekommen bin in der Schule, außer so ein paar klassische Fächer wie Mathe. Da hatte ich dann schon mal so meine erste 4. Ich weiß gar nicht, ob ich auch eine 5 hatte, aber kann schon sein. Ja, und dann hatte ich auch einen Nachhilfelehrer. Aber es hat immer alles gut geklappt. Also ich habe mir in der Schule nie Sorgen gemacht über die Schule.
Okay,
Ja.
das war einfach und du bist so gut durchgekommen, ja.
Ja.
Was gefällt dir denn an Lehrern? Du hast eben gesagt, deine Grundschullehrerin war eine richtig gute Lehrerin. Was macht denn für dich eine gute Lehrerin aus? Oder was gefällt dir besonders gut an Lehrern?
Ja, also meine Grundschullehrerin war, glaube ich, mit einer der besten Lehrerinnen, die ich je hatte. Also schwer zu sagen. Also auf der einen Seite war die sehr einfühlsam. Die hatte schon auch was irgendwie Mütterliches und was Warmherziges, aber sie hatte auch was Autoritäres. Also ihr hat keiner auf der Nase rumgetanzt. Also die hat schon die Klasse gut im Griff gehabt und war aber trotzdem sehr motivierend und sehr engagiert und auch persönlich. Und dann war es aber auch so, ich weiß nicht, ob das nur an der Lehrerin lag oder auch am Lehrplan, dass wir auch viel gelernt haben. Also ich habe gemerkt, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, gab es einen großen Unterschied für die Mädels, die jetzt aus meiner Grundschule kamen und andere von anderen Schulen, da hatten wir einen riesen Vorsprung. Also
Ah, Vorsprung,
wir
ja.
hatten wirklich viel gelernt, auch schon was Grammatik und ich weiß nicht, was alles anging, und hatten aber immer irgendwie Spaß dabei und nie so einen Druck im Nacken.
Okay, das heißt, du hattest von Anfang an eigentlich Glück, dass es so schön angefangen hat und dann
Ja.
die Schule nie zu so einem Negativthema wurde.
Ja, irgendwie schon. Wobei, was witzig ist, das ist mir gerade noch spontan eingefallen. Es gab eine Phase im Gymnasium, wo ich mal so ein Jahr lang an die falschen Mädels geraten bin.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, aber ich glaube, es war auch so um die Pubertät rum. Und da habe ich dann auch gemerkt, da bin ich in so eine Clique reingeraten, wo wir dann auch mal irgendwie uns alle gegenseitig so ein bisschen verschlechtert haben. Also wo ich auch gemerkt habe, die Schule hat so ein bisschen drunter gelitten und irgendwie war das so wie so ein kleiner Abstieg irgendwie.
Okay, und wie
Also
hast du die kennengelernt?
die waren auch in meiner Klasse und manche sind auch dazugekommen, die dann irgendwie sitzen geblieben waren und neu in die Klasse gekommen sind. Und ich weiß noch, das war auch so eine Phase, wo ich dann auch plötzlich so ein bisschen rebelliert habe und mir auch dann ein Ohrloch selbst gestochen habe und
Okay.
so. Also das war dann schon irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann irgendwie angefangen hat, aber irgendwie kamen die so neu dazu und dann waren auch mal so andere Themen irgendwie, auch mal so ein bisschen mehr weg von der Kindheit und mehr so ausprobieren und auch mal abends weggehen und so. Ja.
Aber du weißt nicht mehr, wie wann das ungefähr war.
Ich glaube, das war schon so 10. Klasse. Wie alt ist man denn in der 10. Klasse?
15?
15, ja, so.
Ja, würde ja gut passen. Und wie bist du da wieder rausgekommen? Es
Also,
klang jetzt so, als war es eine Phase.
ja, es war auf jeden Fall eine Phase, weil ich bin auch schon so ein Mensch, ich merke das dann schon. Ich mag auch dann nicht, wenn ich irgendwie merke, das entgleitet mir jetzt oder irgendwie, also das gefällt mir dann nicht.
Ja.
Und ich glaube, dass ich dann auch selber so mich wieder ein bisschen distanziert habe.
Okay, und wieder zu den alten Freunden zurückgefunden hast,
Ja,
oder?
genau. Also die waren nie weg. Und ich hatte auch immer Kontakt mit denen, aber es war dann, irgendwie hat sich es wieder so ein bisschen mehr eingependelt.
Okay.
Ja.
Okay. Wenn du jetzt an die Schulzeit zurückdenkst, was war denn so das Schwierigste? Oder gehörte das vielleicht schon mit dazu? Was?
Also ich sag mal so, dass die Phase, die ich gerade beschrieben habe, die fand ich eigentlich nie so wirklich schwierig, weil es sich immer alles wieder so gefügt hat. Es wurde dann schwierig, weil ich nach England gegangen bin, in der Oberstufe. Und da habe ich richtig gemerkt, was Disziplin heißen muss, die irgendwie, das war einfach zu viel und zu weit weg und ich hatte Heimweh und.
Das heißt, du warst alleine auf dem Internat in
Genau, da war ich
England.
16 und war da 2 Jahre und hatte zwischendurch wirklich das Gefühl, ich schaff's nicht. Also ich dachte, ich muss irgendwie zurückkommen und wollte aber irgendwie auch nicht, weil ich wollte auch zu Ende bringen. Und das war so die erste, glaube ich, wirklich schwere Phase, was Schule und.
Und schwierig vom Stoff oder schwierig von den Umständen? Oder was würdest du so sagen, was war schwierig darin?
Also ehrlich gesagt, glaube ich, war es so alles. Also der Stoff war brutal. Ich habe es auch nie, also ich hatte das noch nie, dass ich so viel arbeiten musste für die Schule. Und auch in so strengen Regeln. Ich kannte nicht Regeln von der Schule. Also meine Eltern haben mir nie gesagt, so, du musst jetzt, wenn du nach Hause kommst, das und das machen. Ich habe das immer alles selber organisiert und geregelt. Es hat immer alles funktioniert. Und in England war das das erste Mal, dass man in sich so ein Regelwerk einfügen musste. Und auch der Anspruch so hoch war, dass ich teilweise auch dachte, ich schaff's nicht. Oder ich hatte auch das erste Mal in meinem Leben Angst, durch eine Prüfung durchzufallen. Und dann dachte ich, ich
Okay.
hätte es nicht geschafft. Und es war dann schon eine neue Erfahrung, weil ich das vorher noch nie hatte.
Okay. Und was würdest du da sagen? Was würde dir da an den Lehrern besonders gut oder schlecht gefallen? Also, da waren ja dann noch mal wahrscheinlich auch eine andere Art von Lehrern.
Also auch da hatte ich tolle Lehrer, also insbesondere eine, die wirklich sehr besonders war, die sofort gemerkt hat, auch wenn es mir nicht gut ging oder wenn ich Heimweh hatte. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das einen Tag so schlimm war, dass sie nach der Klasse bei mir geblieben ist und mich angesprochen hat und mich in den Arm genommen hat und ich angefangen habe zu weinen und sie dann mitgeweint hat. Und das ist natürlich genau das, was man in dem Moment braucht. Und insgesamt waren die Lehrer schon auch sehr engagiert, also dass sie auch teilweise sich sogar Freizeit genommen haben, um uns zu unterstützen.
Okay.
Andererseits gab es auch welche, die sehr hart waren, also sehr streng. Und wenn jemand Scheiße gebaut hatte, dann wurde direkt mal so eine Strafe auferlegt, die dann aber auch irgendwie gefühlt so für alle, also es war so kollektiv teilweise, dass man dann nachsitzen musste und sowas. Und das kann ich halt auch nicht. Also
Ja.
nachsitzen war mir neu und irgendwie, ja, überhaupt so eine Strafe war mir auch neu.
Okay, das heißt, die haben da schon anders durchgegriffen oder einen anderen Ton angeschlagen. Würdest du jetzt sagen, dass dir das für den Stoff geholfen hat oder würdest du eher sagen, dass das dir es schwerer gemacht hat? So diese
Also,
ganz strikten Regeln und striktes Lernen.
ich fand immer, was mich motiviert hat, war immer, wenn Lehrer zwar autoritär waren, aber wie soll ich sagen, immer so eine Freude mitgegeben haben. Also ich hatte Lehrer, die selber so viel Spaß hatten an dem, was sie unterrichtet haben, dass mich das angesteckt hat. Und das habe ich auch bis heute noch in der Uni und überall so empfunden, dass mich das dann mitreißt und dass das irgendwie, wenn man das vermittelt bekommt, dass man das dann auch selber so empfindet. Das hat mich am meisten motiviert. Und diese übermäßige Strenge, die hat mich immer eher eingeschüchtert und mir Angst gemacht und mich auch ein bisschen entmutigt.
Okay, also das würdest du für dich beschreiben, hat dich eher so runtergezogen
Ja.
vom
Ja.
Fleiß auch her, oder?
Ja. Also ich habe schon immer ganz gut funktioniert. Ich habe dann auch das gemacht, wenn irgendwie jemand streng war oder so. Aber ich fand, es hat irgendwie einen negativen Nachgeschmack hinterlassen.
Ja, vor allem mit Angst weiß man ja,
Ja.
dass auch nicht so viel hängen bleibt am
Ja.
Ende, ne? Wie wenn man in einer entspannten
Ja.
Atmosphäre lernt. Also das würdest du auch so beschreiben, oder?
Absolut.
Was war denn so in der Schulzeit das Wichtigste, was du gelernt hast? Also jetzt gar nicht fächermäßig, sondern fürs Leben sozusagen.
Also eigentlich so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, dass ich in meinem Leben immer so am erfolgreichsten war, wenn nicht so viel Druck im Kessel war. Also wenn irgendwie konnte ich mich am besten entfalten und Spaß haben an Sachen, wenn der Druck irgendwie einfach mäßig war, wenn man ganz normale Ansprüche hatte und sich nicht permanent überfordert gefühlt hat. Also ich merke, wenn irgendwann in meinem Leben oder auch in der Uni noch jetzt, wenn so eine Phase der Überforderung eintritt, dass mich das extrem hindert und ich daran auch irgendwie gefühlt nicht wirklich wachse, sondern eher so Stück für Stück so ein bisschen, ich will nicht sagen zerbreche, aber das hat mir schon teilweise echt zugesetzt. Und das hatte ich früher gar nicht.
Und die Ergebnisse verändern sich dann wahrscheinlich auch, wenn du einfach nicht mehr so gut klar denken kannst,
Richtig,
oder?
ja.
Okay. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, so, pff, das könnte jetzt Pubertät sein? Als Jugendlicher oder als Selbstbetroffener merkt man das ja oft erst ein bisschen später, als vielleicht die Eltern schon meinen, dass sie es gemerkt haben. Aber kannst du dich irgendwie so einen Aha-Moment erinnern, wo du so sagst, pff, ich glaube, das war, oder vielleicht jetzt im Nachhinein so, das war Pubertät.
Ja, es ist witzig. Also gerade ganz spontan kam mir das Bild in den Kopf, also wirklich jetzt so profan gesagt, als ich das erstmal meine Tage bekommen habe, war ich echt überrascht, weil ich es auch früh fand, dass ich glaube, ich war 12. Und ich war irgendwie erfreut, weil man so denkt, ach toll, jetzt werde ich eine
Jetzt.
Frau, jetzt geht's los. Und ich weiß auch noch, dass ich mir schon vorher manchmal BHs anziehen wollte, obwohl noch gar nichts da war. Und ich immer dachte, wann kommt das denn endlich? Aber ich glaube, das war so körperlich wahrscheinlich so der Anfang, aber ich habe das so mental schon viel früher gemerkt.
Früher.
Ja, und zwar an der Interaktion mit meiner Mutter. Ich glaube, dass das da, wir haben uns schon gestritten, da war ich noch viel jünger und ich glaube, dass da die Pubertät auch schon mitgespielt hat. Also, ich glaube, ich war immer schon ein stures Kind und ich habe mich immer schon viel mit meiner Mutter angelegt. Aber so mit 10, 11 hatten wir dann schon so, fing das an, so wirklich auch mal laut zu werden und sehr impulsiv. Also wenn ich an Pubertät denke, denke ich so ein bisschen an Impulsivität, an Wutausbrüche, dass man sich nicht mehr so richtig unter Kontrolle hatte. Und wenn man sich ärgert, ich weiß noch genau, wie ich mich mal so geärgert habe, dass ich mit meiner Faust so hart gegen meinen Schrank geschlagen habe, dass ich danach alles nur noch anfing zu kribbeln und ich dachte, okay, meine Hand ist taub, ich habe mir die Hand gebrochen, habe angefangen zu heulen und dachte, es kann doch nicht sein, dass ich mir jetzt meine Hand gebrochen habe. Aber so hat sich das angefühlt, irgendwie unkontrolliert.
Und das ist ja jetzt eine ganz andere Beschreibung als von deiner Schulzeit. Kannst du da einen Unterschied feststellen zwischen wie du zu Hause warst und wie du in der
Ja.
Schule warst?
Ja, es gab einen Riesenunterschied überhaupt. Nicht nur, wie ich in der Schule war, sondern auch, wie ich bei anderen Leuten war. Also ich war Einzelkind. Ich fand es eh zu Hause immer ein bisschen langweilig und habe mich dann zudem immer noch mit meiner Mutter sehr viel gestritten und war da, glaube ich, auch sehr trotzig. Also ich glaube, ich war, muss ich im Nachhinein betrachtet schon sagen, auch ein nerviges Kind in der Zeit. weil ich halt einfach viele Widerworte gegeben habe und immer das letzte Wort und irgendwie, glaube ich, für meine Mutter auch echt eine Herausforderung, dass sie dann manchmal auch die Kontenance, glaube ich, verloren hat.
Ja.
Und bei anderen Leuten, ich war halt immer gerne bei meinen Freunden, die dann auch viele Geschwister hatten, habe da auch immer übernachtet, also ich war auch echt viel dann bei meinen Freundinnen.
Mhm.
Da war ich halt, meine Mutter war immer überrascht, weil die anderen Mütter dann immer gesagt haben, deine Tochter, die benimmt sich wunderbar. Also ich habe da auch immer den Tisch mit abgeräumt und ich weiß nicht, ob das jetzt bewusst war oder ob ich mich halt einfach dann wohler gefühlt habe, weil ich so raus war aus dem Gefecht mit meiner Mama. Und dann ist man ja wie in so einem neutralen, in so einer neutralen Umgebung und ja, das hat einfach immer wunderbar funktioniert. Ich hatte auch eigentlich keinen Ärger mit Lehrern oder sowas.
Also ja.
Meine Clique war schon immer laut und wir waren immer lustig, aber wir waren jetzt nie besonders aufmüpfig oder so. Also es gab schon einen Unterschied
zwischen zu Hause. Okay, also du sagst, du hast eigentlich deine Pubertät schon sehr stark zu Hause ausgelebt oder ausgelassen. Konntest du es ja vielleicht da auch, weil deine Mutter dir die Fläche gegeben hat, um dich deine Impulsivität so ein bisschen...
Ja, wir haben uns halt gut aufgeschaukelt.
Mhm. Mhm. Was waren so Themen, worüber ihr euch streiten konntet?
Boah, das ist gar nicht so einfach. Also einmal Grenzensetzung.
Mhm.
Dass meine Mama manchmal so Grenzen nicht akzeptiert hat, dass zum Beispiel mein Zimmer ist.
Mhm.
Also dass man auch klopft, bevor man reinkommt und dass es auch okay ist, mal abzuschließen.
Ja.
Also das gab es bei uns zu Hause irgendwie nicht.
Mhm.
Ich glaube, ich hatte nicht mal einen Schlüssel an der Tür. Irgendwann habe ich das dann auch eingefordert und habe dann auch abgeschlossen. Aber so dieses Grenzenthema auch, dass man, finde ich, wenn man älter wird oder gerade in die Pubertät kommt, dass man vielleicht seinen Eltern auch nicht immer alles erzählen will.
Ja.
Aber das Gefühl hat, irgendwie ein schlechtes Gewissen hat und dann denkt, ja, aber ich muss das irgendwie alles erzählen. Und die fragen auch immer, was machst du, wo gehst du hin? Und das fand ich ein schwieriges Thema. Und zu den Grenzen eben auch so... diese Szene, die mir einfällt, dass ich ein Tagebuch geschrieben habe, aber weniger so als, oh, was habe ich denn heute so gemacht, sondern mehr als Kummer-Tagebuch. Also wenn mir was auf der Seele lag, habe ich das in mein Tagebuch geschrieben. Und zu der Zeit, wo es halt bei mir noch nicht abgeschlossen war, weiß ich noch genau, wie es dann irgendwann mal offen auf meinem Schreibtisch lag und meine Mutter sich auch durchgelesen hat. Und das Schönste war, dass ich zu ihr ins Büro kommen musste und mir dann erstmal eine Standpauke anhören musste, dass ich mich bitte zu entschuldigen habe, was da über sie drin stand. Und das war natürlich eine Riesendiskussion, weil ich überhaupt nicht in der Lage war oder mich dazu gezwungen gesehen habe, mich zu entschuldigen. Aber ja, es war schon...
Und da hast du dich nicht entschuldigen wollen dann?
Oder? Nein.
Nee,
ich weiß auch noch nicht, dass mein Papa erzählt hat. Und gesagt, Papa, die Mama hat in meinem Tagebuch gelesen und jetzt will die auch noch, dass ich mich entschuldige. Und das Witzige ist, dass ich irgendwann mal rausgefunden habe, dass... dass meiner Mutter genauso passiert ist. Also ihre Mutter hat schon ihr Tagebuch gelesen.
Okay.
Nur die hat das noch auf die Spitze getrieben und hatte mit einem roten Stift noch die Rechtschreibfehler darin angeschrieben.
Okay,
also
wow.
Das ist im Nachhinein auch so witzig. Ich glaube, wenn man im Nachhinein darauf guckt, auf seine Eltern, dann denkt man manchmal, die konnten in dem Moment vielleicht auch nicht anders, weil sie es von zu Hause nicht anders gelernt haben.
Ja, und wahrscheinlich hatte deine Mutter dann auch gemerkt, du erzählst sie immer weniger und sie will es aber hören. Ja, und dann...
Ja.
Ja. Hat sie dahin getrieben.
Ja. Und da war sie doch nicht so zufrieden mit dem, was sie dann da gelesen hat. Ja.
Ja. Okay, und wie war dein Vater? Also wie hat er sich dann in das Geschehen sozusagen eingefügt? Also du hast ja gesagt, du bist Einzelkind.
Mhm.
Das ist ja dann manchmal so ein bisschen auch so Allianzen bilden irgendwie. War der da auf deiner Seite oder konnte der dann auch sagen, ja, das ist doof oder so? Oder war er dann ganz strikt auf der Seite deiner Mutter?
Also das ist auch so ein Stichwort, was für meine Pubertät, glaube ich, ganz bedeutend ist, diese Koalitionen, die man bildet.
Mhm.
Und gerade in diesem Dreiergeflecht war es immer einer außen vor.
Mhm.
Und das war echt problematisch, weil es eine ganz, ganz lange Zeit waren es mein Vater und ich gegen meine Mutter, was natürlich so ein bisschen Worst Case ist im Nachhinein betrachtet. Also wenn ich bin mittlerweile selber verheiratet und wenn ich mir überlege, dass, keine Ahnung, mein Mann nicht auch hinter mir steht und wir geschlossen Dinge entscheiden und umsetzen, finde ich das schon echt grenzwertig. Aber es war halt damals so. Mein Vater war irgendwie, klar, der Vater arbeitet den ganzen Tag. Das heißt, es ist ja partout schon mal so, dass die Mutter für die unangenehmen Dinge zuständig ist. Der Papa kommt abends nach Hause und ist dann eh so der große Papa, der kuschelige Papa, der meistens Ja sagt. Und so war mein Vater halt für mich. Der war so der Held, gefühlt. Und mit dem habe ich über alles geredet. Wir sind stundenlang spazieren gegangen, wenn ich Kummer hatte, und haben über alles geredet. Und ich glaube, meine Mutter hat sich ganz oft ausgeschlossen gefühlt und nicht unterstützt gefühlt von ihm. Und das war halt nochmal zusätzlich natürlich ein Riesenproblem, was zwischen meiner Mutter und mir war, weil sie dann natürlich auch sauer war und, glaube ich, auch traurig, dass ich ihr vielleicht weniger erzählt habe und dass zwischen meinen Eltern auch immer Probleme gegeben hat.
Okay, das heißt, die haben das dann quasi mit in ihre Beziehung genommen, dass sie vielleicht nicht involviert war oder sich vielleicht auch gewünscht hätte, dass sie einbezogen würde von deinem Vater wahrscheinlich.
Also die hatten eh immer schon eine schwierige Ehe. Das war, glaube ich, auch so ein Schlagwort, glaube ich, was für meine Pubertät so ein bisschen steht, dass ich immer zwischen den Stühlen mich gefühlt habe und auch viel mitbekommen habe. Also meine Eltern haben nie Sachen unter den Tisch gekehrt. Die haben immer offen gekämpft und das habe ich halt auch alles so mitbekommen. Das heißt, die hatten partout schon mal eine, finde ich, nicht so einfache Ehe und das dann noch so diese Dreierkombinationen war nicht besonders förderlich. Ja.
Okay. Du hast eben gesagt, dein Vater war den ganzen Tag arbeiten, aber du solltest auch ins Büro deiner Mutter kommen. Hat deine Mutter auch gearbeitet oder warst du alleine zu Hause, Schlüsselkind oder wie?
Nee, also das aus? Ich muss sagen, was das angeht, war das für mich eigentlich so die Wunschvorstellung, wie ich es für meine Kinder auch machen würde. Also meine Mutter, ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen, meinen Eltern gehört eine Apotheke und da haben die damals zusammen gearbeitet und mein Vater hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht und meine Mutter hat die Apotheke übernommen und das heißt, dadurch, dass sie dann natürlich selbstständig war, konnte sie sich ihre Zeit eigentlich sehr gut aufteilen und so die ersten, ich glaube, 1-2 Jahre meines Lebens hat meine Mutter auch gar nicht da gearbeitet und dann angefangen eben halbtags, ich glaube, das war dann, während ich im Kindergarten war, war sie in der Apotheke. Das heißt, ich war eigentlich zu Hause nie alleine und dienstags hatte sie auch immer frei und ich weiß noch, dass sie es auch so organisiert hatte, dass mein Opa mittwochs immer auf mich aufgepasst hat, sodass die dann auch mal Zeit für sich hatten oder irgendwie mal Sachen erledigen konnten. Und mein Vater hat halt ganz klassisch jeden Tag gearbeitet und das Geschäft aufgebaut und das auch wirklich, also hart gearbeitet. Und aber ich fand es immer, also ich hatte immer viel Zeit mit meinen Eltern, auch am Wochenende. Wir haben immer viel Zeit verbracht, wobei ich auch sagen muss, dass ich auch viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht habe. Also ich hatte dann so klassische Wochenenden bei meinen Großeltern, was ich aber über alles geliebt habe. Also ich habe mich da schon 2 Wochen vorher drauf gefreut, wenn ich zu meinen Großeltern fahren konnte. Die haben auch in Köln gewohnt und ja, da habe ich dann geschlafen und das war immer wie so ein kleiner Mini-Urlaub.
Ja.
Also ich hatte immer sehr, sehr viel Familienzeit. Und wie gesagt, als ich dann was größer wurde in der Schule, da habe ich ja noch viel Zeit bei meinen Freunden auch verbracht und ein bisschen mehr Action.
Bist du da auch noch zu deinen Großeltern gefahren, oder?
Auch. Also ich habe auch bis heute noch, leider lebt nur noch mein Opa, einen guten Kontakt zu ihm, aber die waren immer für mich da und ich habe immer eigentlich viel Zeit mit denen verbracht. Also dann natürlich, auch wenn die Pubertät kommt, dann pennt man natürlich jetzt nicht mehr 2 Tage bei seinen Großeltern, dann hat man irgendwie andere Sachen im Kopf. Aber ich habe den Kontakt nie verloren. Ja.
Schön. Das sind die Eltern von deiner Mutter oder von deinem Vater?
Also, als ich kleiner war, waren es sowohl als auch. Und das war auch sehr ausgeglichen. Also, ich habe die alle geliebt und hatte viel Spaß irgendwie. War auch immer natürlich als erster Enkel wie so ein kleiner Froschkönig oder wie heißt das? Prinzessin auf der Erbse. Und jetzt mittlerweile, meine Oma ist schon vor 10 Jahren gestorben. Also sind leider meine Großeltern bis auf den Vater meines Vaters alle verstorben.
Okay.
Aber mit dem, der ist mittlerweile 93, haben wir echt eine gute Beziehung. Auch der liebt den Tim über alles und wir feiern Weihnachten zusammen und schon was Besonderes.
Ah, schön.
Ja.
Richtig schön.
Genau.
Cool. Okay. Wenn du jetzt so das nochmal alles Revue passieren lässt oder jetzt schon gelassen hast, was würdest du den Eltern raten, wenn sie pubertäre Kinder zu Hause haben? Was war sowas, was du sagen würdest, mach das auf keinen Fall? Und was war was, was du sagen würdest, boah, da haben meine Eltern das irgendwie echt gut gemacht, da sind die richtig gut mit umgegangen, das hat mich irgendwie unterstützt vielleicht?
Boah, ja, das ist echt schwierig, weil, also ich bin gerade selber schwanger und ich denke darüber schon häufiger mal nach, wie ich selber machen möchte. Und ich glaube, was mir immer aufgefallen ist, ist es halt schon viel Interaktion. Also ich war oft sauer auf meine Mutter und denke mir im Nachhinein, ich würde es anders machen. Auch weil sie eben auch sehr impulsiv war.
Ja.
Und weil ich denke, dass dadurch, dass ich auch impulsiv war, war das nicht die richtige Maßnahme, auf Impulsivität mit Impulsivität zu reagieren.
Ja.
Dadurch sind wir auch immer aneinander geraten und haben irgendwie gefühlt nie eine Lösung gefunden, weil wir so in Rage waren beide.
Mhm.
Das ist sowas, was ich versuchen würde, anders zu machen, weil ich jetzt zum Beispiel auch merke, ich bin immer noch ein impulsiver Mensch und kann mich sehr aufregen, aber ich merke, wenn ich ein Gegenüber habe, dass das auffängt und nicht sozusagen noch aufnimmt und nochmal steigert, dann hilft mir das enorm.
Ja, und du würdest sagen, da muss das Elternteil oder der Elternteil schon sich dann drauf einlassen, oder weil deine Mutter war ja auch impulsiv. Letztlich hättest du ja auch anders reagieren können sozusagen, aber da sagst du schon, das ist Aufgabe der Eltern, das zu federn oder abzufangen.
Also jein, das ist, was ich meinte mit Interaktion. Also auf der einen Seite hätte ich mir von meiner Mutter vielleicht gewünscht, dass sie das ein oder andere Mal dann sich vielleicht zurücknimmt und Ruhe bewahrt und das an der Stelle dann vielleicht auch sagt, so jetzt, wir kommen hier nicht weiter, wir regen uns jetzt mal ab und dann sprechen wir nochmal drüber.
Ja.
Oder vielleicht schreiben wir mal auf gegenseitig, was uns gerade richtig nervt und dann besprechen wir das nochmal. Mhm. Ich glaube, das hätte oft Eskalationen bewahrt. Aber ich finde, ich kann auch meiner Mutter im Nachhinein nicht den Vorwurf nur alleine machen, weil ich halt auch natürlich ihr sehr viel Stoff gegeben habe. Also es ist halt so ein bisschen diese Interaktion, dass man sich dann gegenseitig so auf die Palme bringt.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, da muss aber einer, und das ist dann, denke ich, eher der Erwachsene in dem Moment, muss dann sagen, so jetzt mal Ruhe bewahren. So.
Mhm. Das besprechen wir später.
Genau, und ich glaube, das hilft auch, dieser Affekt ist halt, der bringt halt keinem was. Ich glaube, das ist immer sinnvoll, vielleicht auch mal Sachen zu vertagen. Es muss ja auch nicht immer alles sofort gelöst werden.
Gab es denn dann Momente, wo ihr auch ruhig miteinander sprechen konntet? Also hätte sie das später ansprechen können und du wärst ruhig drauf eingegangen?
Ja, ich glaube schon, weil ich war immer schon so ein Mensch, der, ich sag jetzt mal, Seelenfrieden gebraucht hat. Also ich habe auch gemerkt, wenn ich mich mit der gezofft habe, bis aufs Blut, dann gefühlt, spätestens am Abend, wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich gemerkt, so jetzt möchte ich, dass die Mama mir gute Nacht sagt.
Mhm.
Und da habe ich dann immer einen Zettel geschrieben. Also ich habe dann geschrieben, Mama, können wir uns bitte wieder vertragen? Dann ja, nein, vielleicht. Und dann haben wir das unter die Tür geschoben ins Wohnzimmer und dann kam natürlich auch immer zurück, ja, und dann haben wir uns auch vertragen. Klar, ist dann nicht optimal, abends dann über das Thema zu reden, aber dann hätte man vielleicht auch am nächsten Tag nochmal sprechen können. Wobei ich halt auch oft finde, dass ich so erlebt habe, dass Eltern dann auch gerne mal so auf ihre Meinung beharren. Und ich hätte mir vielleicht manchmal auch gewünscht, dass man sich auch mal meine Sicht mehr angehört hätte. Ich habe manchmal das Gefühl, Eltern sind dann auch so, ja, wir sind die Eltern und wir wissen das. Und so muss das funktionieren.
Ja.
Ist dann manchmal auch nicht so förderlich, weil ich das Gefühl habe, dass man dann als Kind manchmal auch nicht so ganz vollgenommen wird in dem, was man denkt oder fühlt.
Ja, vor allem, also das ist ja auch ein großer Punkt der Pubertät, dass man so merkt, okay, jetzt kann ich eigentlich an vielen Stellen doch schon mitreden. Ich weiß schon total viel.
Yeah.
Und da ist es, glaube ich, auch Teil der Aufgabe der Eltern zu merken, okay, jetzt möchte unsere Tochter in dem Fall, glaube ich, an dem Gespräch schon mal teilnehmen.
Mm-hmm.
Ja, also man muss ja gar nicht die Entscheidung treffen lassen vom Kind, aber zumindest mit an den Tisch holen bei größeren Entscheidungen oder so, ne? Und ja, dass das Kind so ein bisschen die Chance hat, das höre ich jetzt auch so raus, dass das für dich schön gewesen wäre, einfach mal, dass du deine Meinung loswerden könntest als
Person auch.
Teil der Entscheidung, als Person,
Ja.
Einfach, dass dein gefühltes Erwachsenwerden auch
wahrgenommen
von denen wahrgenommen wird.
Ja, genau.
Okay.
Andererseits muss ich sagen, was ich immer schön fand bei meinen Eltern ist, dass sie nicht aus allem immer Regeln gemacht haben. Also ich konnte schon, hatte schon auch so meinen Freiraum dahingehend, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auch mit 16 mal ausgehen wollte, dass das nicht immer grundsätzlich alles verboten wurde, sondern dass ich schon das Gefühl hatte, ich konnte so meine Erfahrungen sammeln. Also sie haben sich immer darum bemüht, dass ich irgendwie sicher bin. Also zum Beispiel hatte ich damals schon meinen ersten Freund. Der musste mich jedes Mal nach Hause bringen, abends bis vor die Tür. Und das war meinen Eltern auch wichtig. Und die haben auch immer gesagt, bevor du irgendwo mit der Bahn hinfährst, fahr mit dem Taxi, wir legen dir hier Geld hin. Das war denen schon immer wichtig. Aber es war irgendwie gefühlt nie so, dass ich immer um Punkt 10 Uhr zu Hause sein musste und das immer große Diskussion war, sondern die haben mir da gefühlt schon vertraut, dass ich auf mich aufpasse und jetzt keinen Unfug mache. Und was ich auch schön fand, ist, dass zum Beispiel auch das Thema Alkohol nie auch da so strikt verboten oder so verteufelt wurde, dass ich immer mal bei meinen Eltern ein Schlückchen hier, ein Schlückchen da oder auch mal irgendwie, weiß ich nicht, mal ein Gläschen trinken konnte und das Thema Alkohol gefühlt an mir vorbeigegangen ist. Es war mir so unwichtig, dass ich war, glaube ich, einmal in meinem Leben betrunken, dass mir schlecht war. Das fand ich dann so furchtbar, dass ich danach eh nie wieder betrunken war. Und das war auch so meine Erfahrung mit Alkohol. Also es hat keinen Stellenwert.
Das heißt, du würdest sagen, dass eigentlich so dieser lockere, ungezwungene Umgang damit dir geholfen hat, so eine Beziehung sozusagen zu finden, so eine gesunde Beziehung.
Ja, genau. Also, dass ich halt, das war nie so ein Tabu. Also es waren auch Süßigkeiten nie ein Tabu oder Fernsehen gucken. Ich durfte eigentlich immer, wenn ich Bock hatte, mal was Süßes zu essen, habe ich was Süßes gegessen. Oder wenn ich Bock hatte, mal Fernsehen zu gucken, habe ich Fernsehen geguckt. Aber dadurch war es nie was, was ich jetzt unbedingt brauchte, sondern was halt einfach normal war, was ich mal machen konnte, aber was auch dadurch nie interessant war. Mhm. Also ich war immer viel lieber draußen oder mit Leuten, als zu Hause Fernsehen zu gucken. Und ich glaube, das ist vielleicht ganz wichtig, dass wenn man was nicht so als wichtig und so unnahbar erscheinen lässt, dass das dadurch für das Kind auch so egal ist.
Eine normalere.
Ja.
Okay, also das wäre so ein Tipp für dich sozusagen, dass man einfach schaut, einen vernünftigen Umgang damit zu finden und auch vielleicht dabei zu sein, wenn man solche Sachen ausprobiert wie Alkohol.
Zum Beispiel, genau. Ne? Ja.
Okay, cool. Was würdest du denn sagen, was war für dich deine schwierigste Aufgabe mit deinen Eltern?
Aufgabe mit meinen Eltern. Ja, da würde ich jetzt mal so spontan sagen, dass es für mich immer schwer war zu schlichten. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss zwischen meinen Eltern, wenn die Streit haben, Ordnung suchen. Also Sachen wieder gerade biegen, dass die wieder miteinander reden, dass die sich mal zuhören, was nie funktioniert hat. Die haben sich halt auch viel und gerne mal angebrüllt. Und ich hatte immer das Gefühl, gegen Windmühlen zu kämpfen. Und egal, was man gemacht hat, war es eh scheiße. Wenn man für den einen Partei ergriffen hat, war der andere sauer. Also man konnte es nicht richtig machen. Und das war eine sehr schwere Aufgabe. Und ich glaube auch, dass ich im Nachhinein schon darunter gelitten habe. Und dass sie auch heute manchmal das noch versuchen, dass ich irgendwie so, dass man so, dass man so instrumentalisiert wird und dass der eine sich beim anderen beschwert und dann merke ich aber, dass ich gelernt habe, mich da rauszuziehen und sage, nee, ich sag nichts dazu, das ist auch nicht meine Aufgabe und das konnte ich aber früher nicht.
Klar, ja, da hast du wahrscheinlich mit dir selber auch zu viel zu tun oder genug zu tun.
Ja, und man ist ja auch als Kind, man lässt sich ja auch manipulieren. Also man merkt ja sehr schnell, was man auch da rausziehen kann und ob man sich dadurch Vorteile erhaschen kann. Das heißt, man ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen, man nutzt ja auch, was man dann so angeboten bekommt. Das ist natürlich auch scheiße. Also das macht man, aber es ist nicht gut.
Ja. Jetzt warst du in einer besonderen Situation, glaube ich, so als Einzelkind natürlich. Ja. Ne? Aber es gibt ja viele Einzelkinder, die genau in dieser Situation sind.
Hat alles Vor- und Nachteile. Wo man eben immer
zu dritt ist.
Dann, ja.
Ne? Und Dreierbeziehungen, sagt man ja immer, sind einfach schwierig.
Das Dreirad. Ein Rad zu viel.
Ja. Worauf hast du dich denn am meisten gefreut beim Auszug?
Ja, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil dadurch, dass ich ja in England schon das erste Mal wie ausgezogen bin, war das sehr viel mit gemischten Gefühlen behaftet. Ich wollte irgendwie aufbrechen. Also ich habe gemerkt, so ich wollte irgendwie weg. Und mich hatte auch vieles dann zu Hause genervt.
Ja.
Und gerade so vielleicht den ersten Freund und das erste Theater und irgendwie, weiß ich nicht, halt Pubertät. Und dann dachte ich, ja, jetzt gehe ich und dann wird alles besser. So. Mhm. Und dann dachte ich, England ist ja auch nicht so weit weg. Also es ist so ein gutes Mittelding. Habe aber ganz schnell gemerkt, dass woanders auch nicht immer alles besser ist und dass man zu Hause schon echt krass vermisst, gerade mit 16. War im Nachhinein zu früh. Also ich habe jeden Tag mit meinen Eltern telefoniert, mindestens eine Stunde mit meinem Vater. Ich habe echt ein bisschen gelitten. Das heißt, dass ich mit diesem Auszug schon eher verbinde, dass es zu früh war und zu heftig.
Okay.
Und ich glaube, dass mir das im Nachhinein vielleicht auch so einen kleinen Knacks verpasst hat, weil ich danach mich dann erstmal so ein bisschen so gefühlt habe, ja, so, das will ich jetzt nicht noch mehr haben. So.
Das heißt, du bist danach wieder bei deinen Eltern eingezogen?
Ja, wobei dann auch nicht für lange. Ich dachte dann, okay, ich studiere jetzt in Maastricht. Das hat mir aber nicht gefallen. Dann bin ich wieder nach Köln und dann war ich auch erstmal in Köln. Also ich hatte immer so die Diskrepanz, ich will irgendwie raus und ich will irgendwie was erleben. Ich habe dann auch in Spanien einen Sprachkurs gemacht. Und wenn ich dann aber weg war, hatte ich dann Heimweh. Also es war echt schwer. Und was ich dann wirklich gut fand, war so mit 21 bin ich dann innerhalb von Köln weggezogen. Also dann hatte ich so meine erste kleine Bude, die aber auch nicht so weit weg war. Also ich hatte noch so diesen Kontakt zu meinen Eltern. Aber ich hatte so meine eigenen vier Wände, die mir auch echt gut gefallen haben. Und das war so ein erstes freiwilliges Freiheitsgefühl. Also wo ich wirklich das erste Mal gespürt habe, so es fühlt sich richtig an.
Okay.
So die richtige Distanz, so die richtige Abgrenzung, aber nicht so weit weg. Ja.
Okay. Das heißt, du glaubst, dass wenn der erste Auszug nicht so früh gewesen wäre oder mit so vielen negativen Ereignissen, dass sich das dann auch hinterher ruhiger hätte ausziehen lassen oder dann vielleicht anders mit dem Auszug umgehen hätte lassen?
Ja, das glaube ich schon. Also das ist sowas, was ich jetzt, wenn ich an mein Kind denke, auch so beachten würde, dass ich glaube, ein Kind braucht schon sogar seine ganz individuelle Zeit, um zu verstehen, wann es Zeit wird, das Nest zu verlassen. Also ich glaube, da kann man auch 0,0 sagen, wann das für wen die richtige Zeit ist. Also ich glaube, so Leute, die denken, ja, mit 18 jetzt ist Zeit auszuziehen, glaube ich überhaupt nicht. Also ich glaube, jeder Mensch ist anders und jeder empfindet das anders. Und es gibt, glaube ich, Kinder, die wollen schon mit 16 gehen und machen das auch und sind damit zufrieden. Aber es gibt auch, ich habe Freunde, die sind mit 28 ausgezogen. Das hat wunderbar funktioniert. Also ich glaube, da muss man auch wieder zuhören, weil ich glaube, auch irgendwann wollen die Eltern auch so ihren Freiraum haben.
Ja.
Und ich glaube, da muss man echt gegenseitig aufpassen, dass keiner das Gefühl hat, so jetzt wollen wir
den loswerden
irgendwie. Und so. Weil das war dann bei mir auch manchmal so das Gefühl, als ich dann weg war und wiederkam. Was auch für meine Eltern eine Umstellung. Also meine Mutter hatte sich dann schon auch so ein bisschen dran gewöhnt, wieder so mehr ihren Freiraum zu haben. Und es war für sie gefühlt schwer, dass ich dann wieder kam. Und das habe ich auch gespürt und das hat mir auch wehgetan. Also ich habe, das habe ich gemerkt und irgendwie war das ein blödes Gefühl, weil ich danach das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich hier nicht mehr so ganz willkommen oder
aber habe irgendwie auch nichts, wo ich sonst hingehen kann.
Nee, und ich will auch eigentlich nicht gehen, aber es fühlt sich auch jetzt zu Hause irgendwie nicht mehr so richtig an wie zu Hause, weil ich das Gefühl habe, so ein bisschen wie so ein Eindringling jetzt wieder zu sein. Also es war eine schwierige Zeit und das wäre vielleicht auch so was, was so dieses Thema der Pubertät war, so dieses, wo gehöre ich jetzt eigentlich hin? Habe ich jetzt so mein eigenes oder gehöre ich noch nach Hause? Bin ich jetzt so Tochter? Und also das fand ich echt knifflig.
Aber das heißt, die Entscheidung nach England zu gehen, hast du schon mitgetroffen?
Ja, die habe ich, also das kann ich meinen Eltern auch wieder nicht vorwerfen, die habe ich schon selber getroffen. Also es war irgendwie mein Antrieb, weil ich irgendwie zu Hause unzufrieden war. Und das habe ich selber entschieden. Ich habe das auch selber irgendwie organisiert. Und das kam von mir, also da kann ich nichts anders sagen. Ich habe es unterschätzt.
Okay. Ja. Und hättest du geglaubt, dass deine Eltern da irgendwas hätten anders machen können oder warst du so überzeugt zu gehen, dass du eigentlich da gar nicht mehr gefragt hast sozusagen? Oder meinst du, deine Eltern hätten das einschätzen können irgendwie und dich nochmal anders fragen oder dich irgendwie vorbereiten oder so?
Nee, auch da mache ich denen keinen Vorwurf. Ich glaube, ich war wirklich überzeugt davon und ich wollte das. Und die haben mich da auch unterstützt und sind mit mir hin, haben sich das alles angeschaut, haben mich hingebracht und so weiter und so fort. Es war auch, ich glaube, ich wollte das und ich bin schon auch ein Dickkopf. Also ich meine dann auch zu wissen, was ich will. Was ich im Nachhinein nicht so gut fand, war, dass, als ich das erste Jahr gemacht hatte und gemerkt habe, boah, das haut mich hier richtig um, da habe ich mit meinen Eltern diskutiert und ich wollte eigentlich nach Hause kommen. Und ich hatte das Gefühl, dass meinen Eltern das nicht so recht ist im Sinne von, nicht, dass die mich jetzt nicht wiederhaben wollten, das habe ich wirklich in dem Moment nicht empfunden, aber die haben mir schon sehr deutlich das Gefühl gegeben, so, du darfst jetzt nicht aufgeben, weil, ja, man ist am Ende dann doch stolz auf sich, wenn man was durchzieht und man kann nicht immer alles im Leben irgendwie anfangen und aufhören. Und das hat sich in dem Moment irgendwie scheiße angefühlt, weil ich wirklich echt eine harte Zeit hatte und mir mehr gewünscht hätte zu sagen, okay, du hast ein Jahr durchgehalten, du kannst nach Hause kommen und machst hier deinen Abschluss fertig und das ist auch okay. So, ich hätte mir mehr Handlungsspielraum gewünscht. Ich hatte sehr das Gefühl, so, ja, das wäre jetzt die falsche Entscheidung. Nee, so, bleib lieber.
Und so. Auch da wieder, du wolltest du mitreden dann, oder?
Ja, also ich weiß im Nachhinein auch nicht, was jetzt besser gewesen wäre. Ich war auch am Ende dann super stolz auf mich. Und das zweite Jahr war besser als das erste, witzigerweise. Und war auch gar nicht mehr so schlimm. Und ich war am Ende echt stolz wie Bolle, weil, ja, ich finde das dann schon cool, dass man das durchgezogen hat.
Ja.
Aber, Ich irgendwie im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass ich das Gefühl gehabt hätte, dass auch die andere Entscheidung okay gewesen wäre. Oder ja, so kann man es sagen, dass das auch akzeptiert geworden wäre.
Okay, also ein bisschen mehr Freiheit da in deiner Entscheidung.
Ja.
Was würdest du denn sagen, so jetzt auch bezogen aufs Leben, jetzt bist du jetzt schon ein paar Jahre ausgezogen und auch ein paar Jahre aus der Pubertät raus. Was würdest du sagen, war so das Wichtigste, was deine Eltern dir beigebracht haben?
Also witzigerweise, das, was ich gerade als auch negativ dargestellt habe, war irgendwie auch teilweise positiv, weil sie mir schon mitgegeben haben, dass man manchmal auch, wenn es scheiße ist, die Zähne zusammenbeißt, was durchzieht. Und dann am Ende auch froh darüber ist, weil was die mir schon mitgegeben haben, ist, dass auch nicht immer alles super ist. Also ich habe auch mal ein Studium angefangen, das dann aufgehört und dann irgendwann muss man aber sich, glaube ich, auch mal was für was entscheiden und das dann auch machen und auch akzeptieren, dass das
nicht alles daran schön ist.
Genau, also ich glaube, kein Studium auf der Welt ist die ganze Zeit nur cool und ist auch immer mit Arbeit verbunden und mit so Überwindung. Und ich glaube, das habe ich ganz stark in meinem Studium gespürt, wenn man es geschafft hat, sich dann zu überwinden, dann merkt man auch, okay, ich kann das, auch wenn es hart ist. Aber ich glaube, das hilft einem dann auch wieder bei neuen Situationen, dass man mitnimmt, okay, ich schaffe das schon irgendwie, auch wenn ich gerade gar nicht weiß, wie. Und das fand ich schon immer cool bei meinen Eltern. Aber auch, was ich irgendwie immer schön fand in meiner Familie, war die Offenheit mit allem. Also, dass ich schon das Gefühl hatte, dass in meiner Familie über alles geredet werden kann irgendwie. Und dass ich das auch heute noch so finde, dass man immer über alles irgendwie reden muss. Und dass ich das auch so mache. Also, selbst wenn Sachen sau unangenehm sind, auch jetzt so in der Partnerschaft, man muss halt drüber reden.
Das heißt, du nimmst das dann auch in die Hand und sprichst das an.
Schon. Also, klar, gibt's Phasen und Situationen, wo es echt schwer ist, Sachen anzusprechen, kommt auch gerade auf sein Gegenüber an. Aber ich glaube halt, und das habe ich schon immer so mitbekommen, reden hilft. Auch was Probleme angeht. Ich war schon immer Mensch, wenn ich ein Problem hatte, ich hatte gefühlt, das brannte mir so auf der Seele, dass ich gedacht habe, wenn ich das jetzt nicht ausspreche, dann platzt es irgendwo in mir oder raus aus mir oder sonst was. Ich musste es immer aussprechen und 100-mal drüber reden. Und dann war das wie so verarbeitet oder auch aufschreiben, aber reden ist besser.
Ja. Hinterliest es noch jemand.
Richtig.
Okay. Ja, sehr schön. Das hat doch einen schönen Überblick gegeben über deine Pubertät. Ich glaube, da können viele auch irgendwie was mitnehmen, die sich da vielleicht wiederfinden an der einen oder anderen Stelle. Und ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank
alles
auch.
Alles Gute für dein Baby.
Dankeschön.